Der Titel der heutigen Predigt lautet: Die kommende prophezeite Verfolgung wahrer Christen. Die kommende prophezeite Verfolgung wahrer Christen. Wahre Christen sind zu allen Zeiten verfolgt worden. Machen wir uns da nichts vor. Viele haben gelitten, sind verfolgt worden, weil sie den Weg Gottes uneingeschränkt und kompromisslos gehen wollten. Christus hat uns das klar und deutlich gesagt, dass wenn wir den Weg Gottes gehen wollen und werden, dann werden wir Verfolgung erleiden. Wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, das bedeutet nicht, man erleidet Verfolgung, weil man etwas Falsches tut. Nein, das Gegenteil kann der Fall sein. Schauen wir uns zunächst einmal einige Stellen an, die sich mit der Christenverfolgung beschäftigen. Zunächst einmal in Johannes, Kapitel 15 und in Vers 20. Johannes, Kapitel 15 und Vers 20. Da sagt Christus etwas, was wir alle, ich denke, kennen. Er sagt: Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Und wenn sie mein Wort gehalten haben, dann werden sie eures auch halten. Aber wenn man vor der Verfolgung flieht, weil man meint, diesen Weg kann ich ja nicht mehr gehen, dann werden sie auch das Wort Gottes nicht mehr halten. Die Geschichte der wahren Diener Gottes zeigt, dass Verfolgung Teil der Medaille ist, sozusagen. Apostelgeschichte 7 zunächst einmal. Apostelgeschichte 7 und die Verse 52 und 53. Das ist das, was der Stephanus gesagt hat. Und dafür wurde er gesteinigt. Aber er hat es gesagt. Er sagt: Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor das Kommen des Gerechten verkündeten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz auf Anordnung der Engel empfangen und habt es nicht gehalten. Und das hat denen natürlich in keinster Weise gut gefallen, dass sie das hören mussten. In Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11 und angefangen Vers 35. Und ich lese nebenbei gesagt aus meiner Reisebibel, der Lutherbibel 2009. Hebräer 11, angefangen Vers 35. Und hier beschreibt Paulus, was einige haben durchmachen müssen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Zunächst sprach er von einer physischen Auferstehung. Hier spricht er jetzt von der Auferstehung zum ewigen Leben. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durchs Schwert getötet. Sie sind in Schafpelzen und Ziegenfällen einhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind in den Wüsten, auf den Bergen, in den Höhlen und Löchern der Erde umhergeirrt. Und diese alle haben durch den Glauben Zeugnis empfangen und die Verheißung nicht erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat. Diese bessere Auferstehung, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Aber Paulus sagt das hier nicht als eine Eventualität. Er sagt das als eine Gewissheit. So war es einigen ergangen und so wird es auch in der Zukunft sein. Und wir lesen auch in Hebräer Kapitel 10, die Verse 32 bis 34. Er sagt: Denkt an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, einen großen Kampf des Leidens erduldet habt und zum Teil selbst durch Schmach und Bedrängnis ein Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft mit denen hattet, denen es so erging, denn ihr habt auch mit meinen Fesseln Mitleid gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr einen besseren, wiederum einen besseren und bleibenden Besitz im Himmel habt. Nicht, dass das bedeutet, dass wir jetzt in den Himmel eingehen, sondern das ist der Schatz, der aufbewahrt wird für uns im Himmel, den Christus bringen wird, wenn er zurückkommt auf die Erde. Er fährt dann fort zu sagen, in Vers 35, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Das kann leicht geschehen. Man erduldet diese Verfolgung nicht mehr länger, man will das nicht mehr haben. Man schmeißt das Handtuch, man geht dann seinen anderen Weg. Schmeißt euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, sehr wichtig, getan habt, die Verheißung empfangt. Und wir werden auf diese Stelle auch noch in der künftigen Predigt am Posaunenfest eingehen. Aber hier jetzt 1. Korinther Kapitel 4. 1. Korinther Kapitel 4 und angefangen Vers 10. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nackt und werden geschlagen und haben keine feste Wohnung oder keine sichere Stätte. Und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Beschimpft man uns, dann segnen wir. Verfolgt man uns, dann erdulden wir es. Verleumdet man uns, dann antworten wir freundlich. Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum für alle bis jetzt. Er spricht hier von sich selbst. Er spricht hier von der Predigerschaft. Er spricht hier von der Tatsache, dass viele, gerade auch die Prediger, die ja nun ganz besonders in der Aufmerksamkeit der Menschen sind, in vielen Fällen verspottet werden, widerlegt werden, zurückgewiesen werden. Und er sagt, das ist etwas, was man ohne weiteres erwarten kann. Aber schauen Sie, wenn wir verfolgt werden, dann bedeutet dies, nun gut, wenn wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, dann bedeutet dies, dass wir wohlgefällig sind in Gottes Augen. 2. Thessaloniker, Kapitel 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, angefangen Vers 3. Da sagt er, wir schulden Gott allezeit Dank für euch, Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst außergewöhnlich und die Liebe eines jeden unter euch füreinander nimmt zu. Das ist etwas, was ich auch gerne sagen möchte über Sie hier alle. Ich kenne viele von Ihnen ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist immer sehr schön, wenn man so etwas sagen kann. Es gilt leider nicht für alle. Einige haben sich abgewandt, sind weg. Wer weiß, wo sie heute sind. Aber es geht um die, die hier sind. Es geht um die, die auch noch kommen werden. Vers 4. Sodass wir selbst uns wegen euch in den Gemeinden Gottes rühmen, wegen eurer Geduld und eures Glaubens in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Und wir in Amerika schauen mit sehr viel Wohlgefallen auf die Kirche hier in Deutschland. Absolut. Und es heißt dann hier in Vers 5, sie sind ein Anzeichen dafür, dass Gott gerecht richten wird, damit ihr des Reiches Gottes würdig erachtet werdet, für das ihr auch leidet. Ebenso wie es gerecht ist bei Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Das verstehen manche auch nicht. Wie kann ein liebender Gott denn hier irgendwelche Bedrängnisse für andere bringen, die eben nicht gerecht leben? Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und er sagt in Vers 7, euch aber, die ihr Bedrängnis erleidet, Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Kraft. Und er sagt noch einiges mehr hierzu, wie er dann reagieren wird. Aber es geht hier zunächst einmal darum, dass wir in Bedrängnis leben für eine gewisse Zeit, um uns zu bewähren und um auch ein Zeugnis abzulegen für Gottes Wort. Nicht klein beizugeben bei der ersten Schwierigkeit, das Handtuch zu werfen, sondern standhaft zu bleiben. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 10 bis 12. 2. Timotheus 3 und Vers 10. Er sagte, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Streben, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die ich in Antiochia, Ikonien und Lystra erlebt habe. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Hier ist der Punkt. Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Aber alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung leiden. Deswegen, bevor man sich taufen lässt, sollte man die Kosten überschlagen, ist man wirklich willens, dann diesen Lebensweg bis zum Ende zu gehen. Mit den Verfolgungen, die prophezeit sind, die angekündigt sind. Oder ist man dann vielleicht enttäuscht und sagt, ach, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Nee, das ist ja nicht unbedingt der Weg, den ich gehen will. Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, die Verse 10 bis 12. Das ist etwas, das kann man eigentlich nur begreifen, wenn man Gottes Geist hat, oder zumindest wenn Gottes Geist einen leitet und führt. Er sagt, da glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ja, wie kann das gehen? Nun, er erklärt uns, wie das gehen kann, denn ihrer und ihren gehört das Himmelreich, das Reich, das vom Himmel aus regiert wird, das Reich Gottes, das hier auf Erden errichtet werden wird, das Reich Gottes, was bedeutet, sie werden ein Gottwesen sein in Gottes Reich, in Gottes Familie. Deswegen sind wir glückselig, weil dies ein Anzeichen, ein Beweis dafür ist, dass wir Gott wohlgefällig leben. Er fährt fort zu sagen in Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden, verfolgen, allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Ich habe in meinem langen Leben in Gottes Kirche das öfters erlebt, wie Leute absolut gelogen haben über das, was ich angeblich gesagt oder getan habe. Absolut gelogen. Da musste ich mir sagen, glückselig bin ich, dass das mir widerfahren ist. Es ist nicht mal leicht. Es ist nicht immer leicht. Aber es heißt hier in Vers 12, seid fröhlich getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Wiederum nicht, dass wir in den Himmel eingehen, sondern der Schatz des Himmels, der im Himmel aufbewahrt wird, wird auf diese Erde heruntergebracht werden, wenn Christus kommt. Unser Lohn. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. In anderen Worten, ihr seid in guter Gesellschaft. Die sind verfolgt worden, so werdet ihr verfolgt werden. Aber meint nicht, dass es ein Zeichen dafür ist, dass ihr jetzt ungerecht lebt. Es kann sein. Aber in diesen Stellen wird ja genau das Gegenteil zum Ausdruck gebracht. Und so ist mehr Verfolgung prophezeit. Auch das müssen wir begreifen. In unserer Zeit ist Prophezeiung, oder vielmehr ist Verfolgung prophezeit. Und diese Verfolgung wird in der großen Trübsal zunächst einmal kulminieren, wird also dahin führen. Und wir lesen viel darüber im Buch der Offenbarung. Wir finden dort die Beschreibung von 7 Kirchen-Äras. Aber es ist nicht nur eine Beschreibung an die individuellen Kirchen-Äras oder Kirchenabschnitte, wenn die Geschichte man sich anschaut. Es geht auch um eine Beschreibung für uns alle individuell. Alles dies ist auch für uns individuell von Bedeutung. So schauen wir uns zum Beispiel einmal an, was Christus über Smyrna, die Kirche zu Smyrna, gesagt hat in Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2, angefangen Vers 9. Und das ist die wahre Kirche Gottes, die hier beschrieben wird, in den verschiedenen Epochen. Auf Markus Kapitel 2, Vers 9, da sagt, ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut, aber du bist reich. Und die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, aber sind es nicht, sondern die Synagoge des Satans. Und dann sagt er in Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet oder geprüft werdet. Und ihr werdet 10 Tage lang Bedrängnis haben. Aber dann sagt er etwas sehr Wichtiges, das für uns alle gilt. Seid treu bis zum Tod. Und da werde ich dir den Siegeskranz oder die Krone des Lebens geben, wenn wir nicht abfallen, wenn wir nicht aufgeben. Dann eine weitere Prophezeiung an die Kirche zu Pergamos. in Offenbarung Kapitel 2 und Vers 13. Da sagte, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Also Satan hat nach wie vor seinen Thron hier auf Erden. Er herrscht nach wie vor hier auf Erden. Und es heißt hier, du hältst an meinem Namen fest und du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch, wo der Satan wohnt, getötet wurde. Hatte Gott ihn jetzt verlassen? Keineswegs. Aber Gott wusste natürlich genau, worum es ging. Philadelphia, die Kirche zu Philadelphia. Auch hier eine Stelle in Philippa, oder vielmehr in Offenbarung zunächst. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Offenbarung 3 und Vers 10. Weil du das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrt hast, da will auch ich dich vor der Stunde der Versuchung oder der Prüfung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Also eine weltweite Versuchung, eine weltweite Prüfung wird stattfinden. Aber Gott sagt, dass er gewisse Menschen in Gottes Kirche beschützen wird, darüber noch weitaus mehr im weiteren Verlauf der Predigt. Wenn es um die Kirche zu Laodicea geht, da wird von keinem Schutz gesprochen. Da heißt es nicht, dass Gott sie beschützen wird. Das heißt, dass sie durch die große Trübsal gehen werden, dass sie sogar möglicherweise ihr ewiges Leben verlieren werden, wenn sie nicht aufpassen. In Offenbarung Kapitel 6 wird von einem weltweiten Martyrium wahrer Christen gesprochen. Offenbarung Kapitel 6 und Vers 9. Als er das fünfte Siegel öffnete, da sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie bewahrten, umgebracht worden waren. Und das ist natürlich eine Vision. Die Seelen sind natürlich tot, aber in dieser Vision sprechen sie. Und es heißt, und sie schrien mit lauter Stimme, O Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst unter Blut nicht an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben, das zeigt die Gerechtigkeit. Und es wurde zu ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit ruhen sollten. Sie würden noch eine kurze Zeit tot im Grabe sein, bis ihre Mitknechte und Brüder vollzählig dazukämen, die auch noch getötet werden sollten, genau wie sie. Ein weltweites Martyrium wahrer Christen ist klar und deutlich hier prophezeit. Offenbarung 7. Und lesen wir nur Vers 14, da wird von einer großen Schar von allen Nationen gesprochen. Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es, wer die sind. Und er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Also die mussten zunächst einmal durch diese große Trübsal gehen, haben überlebt. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Sie mussten diese Prüfung, diese Versuchung erdulden, haben sich bewährt, wurden dann als gerecht erfunden. Und sie hätten möglicherweise nicht unbedingt diese große Trübsal durchmachen müssen, wenn sie rechtzeitig vorher schon reagiert hätten, haben sie aber nicht getan. In Offenbarung Kapitel 12 lesen wir angefangen in Vers 13. Es geht hier um den Aufstand Luzifers gegen Gott. Es geht hier um den zweiten Aufstand, der noch kommen wird, der möglicherweise bereits schon geschehen ist. Wir wissen nicht genau den Zeitpunkt. In jedem Fall heißt es hier in Offenbarung 12 und Vers 13, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Jungen geboren hatte. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre, ernährt würde, abseits vom Blickfeld der Schlange. Die Schlange schoss der Frau aus ihrem Maul Wasser nach, wie einen Strom, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom. Der Drache, den Drache aus seinem Maul schoss, es geht natürlich hier um den Ort der Sicherheit, davon werden wir gleich noch sprechen. Aber jetzt Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen von ihrer Nachkommenschaft. In anderen Worten, die nicht am Ort der Sicherheit sein werden. Die Gottes Gebote halten in dem Sinne, sie haben sie. Nicht unbedingt, sie befolgen sie. die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben, aber nicht in ihrem Leben so angewendet haben, dass sie als würdig empfunden worden wären, an den Ort der Sicherheit gebracht zu werden. Wir sehen, dass der Drache die Frau zweimal verfolgt, denn die erste Verfolgung haben wir gar nicht angesprochen, die wird zuvor in Offenbarung 12 beschrieben. Aber das hier, was wir gerade gelesen haben, war die endzeitliche Verfolgung, die noch kommen wird. Und dann hören wir von dem Tier, diesem charismatischen, militärischen Führer, der auch noch kommen wird, der meiner Meinung nach bereits heute schon lebt. Wir wissen nur noch nicht genau, wer es ist. Aber er wird sich dann manifestieren, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 13 und Vers 7. Und ihm wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme, Sprachen und Nationen. Er wird also die Heiligen verfolgen. Offenbarung 17, Vers 6. Hier wird von einer religiösen Macht geschrieben, gesprochen. Dieser religiösen Macht auch dem falschen Propheten, der mit dem Tier Hand in Hand gehen wird. Offenbarung 17 und Vers 6. Und ich sah diese Frau, diese gefallene Frau, die Hure, wie sie auch genannt wird, ich sah sie betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah, kaum zu glauben, was diese falsche Organisation im Laufe der Jahre angestellt hat und was sie noch anstellen wird. Auch das ist klar und deutlich prophezeit. Offenbarung 19 und Vers 2. Offenbarung 19 und Vers 2. Da heißt es, wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Unzucht verdorben hat. Es geht hier um religiöse Unzucht. Und das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert hat, die verantwortlich war für den Märtyrertod vieler Christen in der Vergangenheit und auch wieder verantwortlich sein wird für viele Tote in der Zukunft. Offenbarung 20 und Vers 4. Dann sah ich Throne. Sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes, und die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten und das Mahlzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten. Wer lebte? Die Seelen. Es gibt keine unsterblichen Seelen. Die Seelen sind gestorben. Die Seelen sind tot. Die werden wieder lebendig. Die lebten. Und die regierten mit Christus 1000 Jahre lang. Auch hier sehen wir wieder, wie die Heiligen verfolgt worden sind, sogar getötet worden sind, weil sie sich eben nicht diesem Tier und diesem falschen Propheten und diesen Mächten, die sie repräsentierten, unterworfen haben. Die Frage, die wir uns alle stellen müssten, wie würden wir handeln, wie werden wir handeln, wenn das auf uns zukommt? Wir haben heute bereits schon unsere individuellen Probleme, die absolut im Vergleich gar keine Rolle spielen, total irrelevant sind im Vergleich zu dem, was kommen wird. Als Christus hier auf Erden war, da hat er klar und deutlich prophezeit, dass die Heiligen verfolgt werden würden. Lesen wir dies in Matthäus Kapitel 24. Matthäus 24 und angefangen in Vers 9. Dann werden sie euch in Trübsal übergeben und sie werden euch töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst werden. Was bedeutet, die Kirche Gottes wird so bekannt sein, so bekannt noch werden, dass alle Völker sie hassen werden. Die wollen das nämlich nicht hören, was da gepredigt wird. Und dann heißt es weiter, in Vers 10, und dann werden sich viele ärgern oder Anstoß nehmen und werden einander verraten und einander hassen. Auch in Gottes Kirche. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele verführen. Alle, die zurzeit schon auf dem Internet herumgeistern und Leute hören sich das an, was die da von sich geben. Und meinen, oh, das ist ja toll, was die da so sagen. Hören wir ein bisschen damals zu, was wollen wir da jetzt der Kirche Gottes zuhören? Werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Es geht um die Agape-Liebe Gottes, die in den wahren Christen ist. Die wird in vielen erkalten, sagt Christus hier. Auch wegen dieser Verfolgungen, die hier beschrieben werden. Das ist einfach zu viel. Kann man nicht tolerieren, kann man nicht akzeptieren. Aber, dann sagt er natürlich in Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und was sagt er noch in Vers 21? Denn es wird an eine so große Trübsal sein, wie sie noch nie gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt, und wie auch keine mehr kommen wird. Das ist die Zeit, die noch kommen wird, die unvergleichlich ist mit dem, was geschehen ist, und unvergleichlich sein wird mit dem, was dann noch geschehen wird. Es kann nur eine solche große Trübsal geben. Das ist die große Trübsal in der Endzeit. Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10 und angefangen Vers 16. Da sagt er, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten übergeben, werden euch in ihren Synagogen geißeln. Man wird euch vor Machthaber und Könige führen, um meinetwillen als Zeugnis für sie und die Völker. Und wenn sie euch übergeben werden, so sorgt euch nicht, was oder wie ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch. Hat Gott diese Menschen verlassen? Keineswegs. Er hat das alles nicht nur gesehen, er hat es sogar in gewisser Weise auch hervorgebracht, um ein Zeugnis ablegen zu können durch diese Menschen. Das Zeugnis, das ja nach wie vor verkündigt werden muss, allen Völkern. Und dann wird das Ende erst kommen. Er fährt fort. Vers 21, es wird aber der Bruder den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich gegen die Eltern empören und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst werden von allen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Wer aber bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Wenn sie euch, wenn man das heute so sagen will, von einem Sender rausschmeißt, weil da etwas gesagt wird, was da gewissen Leuten nicht passt, dann sucht euch einen anderen. Und was sagt er hier? Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Eine kontinuierliche Evangeliumsverkündigung wird hier angesprochen, die nicht irgendwo aufhört. Selbst wenn der Menschensohn kommt, sagt er hier, seid immer noch dabei, diese Evangeliumsverkündigung durchzuführen, und er wird dann nicht einmal alle Städte Israels erreicht haben damit. Eine weitere Stelle, auf die ich hier eingehen möchte, ist in Markus Kapitel 13. Markus Kapitel 13 und in Vers 12. Markus 13 und Vers 12. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode ausliefern, der Vater den Sohn, die Kinder werden sich gegen die Eltern empören und sie zu Tode bringen. Oh, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht passieren. Nicht in unserer Familie. Machen Sie sich da nichts vor. Es heißt, und ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Wer aber bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Und dann in Vers 19. Denn in diesen Tagen wird eine solche Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht mehr sein wird. Sagt es auch hier wiederum, um es deutlich zu machen, es ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist eine absolute Gewissheit. Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21 und lesen wir Vers 12. Aber vor diesem allen werden sie die Hände an euch legen und euch verfolgen und euch in den Synagogen und Gefängnissen übergeben und sie werden euch vor Könige und Machthaber zerren, um meines Namens willen. Vers 16. Ihr werdet von den Eltern, Brüdern, Verwandten, Freunden verraten werden. Und sie werden einige von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Aber nicht ein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen, euer Leben durch eure Beharrlichkeit, sagt er hier. Er warnt uns alle, was geschehen wird. Wir sollten nicht verwundert sein, wenn es dann geschieht. Er warnt uns, er sagt, überlegt euch das. Aber denkt auch daran, Gott wird mit euch sein. Es geschieht nicht, weil Gott auf einmal euch verlassen hat, wie wir eben gehört haben. Es geschieht nicht, weil ihr etwas Unrechtes tut. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Aber es geht auch darum, dass wir uns natürlich klar und deutlich bewähren müssen und nicht aufgeben dürfen. Eine interessante Entwicklung dieser Christenverfolgung wird bereits im Buch Daniel zum Ausdruck gebracht. Ich möchte kurz hier einige Stellen im Buch Daniel dazu vorlesen. Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. Auch wieder, hier wiederum gesagt, meine, wenn wir heute schon vor unseren kleinen Problemen kapitulieren, wie wird es dann aussehen, wenn wirklich große Probleme kommen? Einmal hat Gott auch Jeremia gesagt, wenn du schon nicht mit denen gehen kannst, wie willst du denn erst mit denen laufen? Daniel 7, Vers 21. Ich sah das Horn gegen die Heiligen kämpfen und es behielt den Sieg über sie, bis der, der alt war, an Tagen kam und für die Heiligen des Höchsten Gericht hielt und die Zeit kam, dass die Heiligen das Königreich einnahmen. Und dann in Vers 25, dieses Horn, dieser falsche Führer hier, er wird den Höchsten lästern. Und die Heiligen des Höchsten verfolgen. Es geht hier wiederum um diese Hure, von der wir eben gelesen haben im Buch der Offenbarung. Und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Welche Organisation hat sogar den Kalender geändert? Welche Organisation sagt uns, ihr braucht die heiligen Tage Gottes nicht mehr zu halten, ihr braucht den Sabbat nicht mehr zu halten, haltet anstatt den Sonntag, haltet anstatt die heidnischen Festtage wie Weihnachten und Ostern. Wer Zeit und Gesetz ändert. Und das heißt, sie werden aber für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre, in seine Hand gegeben werden. Aber dann wird auch für sie das Ende kommen. Lesen wir Daniel Kapitel 8, Vers 23. In der letzten Zeit ihres Königreichs, wenn die Übertreter überhand nehmen, wird ein frecher und tückischer König aufkommen. Das Tier. Der König des Nordens, der König Jareb von Assyrien, ein frecher und tückischer König, der wird mächtig sein, doch nicht durch seine Kraft, nein, er erhält die Kraft von Satan, dem Teufel, wie wir klar und deutlich lesen. Er wird unglaublich verwüsten und wird es erfolgreich ausrichten und er wird die Starken und das heilige Volk vernichten. Oder wie es auch übersetzt werden kann, wie die Lutherbibel 1912 es sagt, verstören. Die werden verstört werden, die werden konfus sein, die werden nicht mehr wissen, viele, wie sie sich verhalten sollen. Und dann durch seine Klugheit, Vers 25, wird ihm der Betrug gelingen und er wird sich in seinem Herzen erheben und mitten im Frieden, oder andere Übersetzungen haben hier, und in ihrem Wohlstand wird er viele verderben und wird sich gegen den Fürsten aller Fürsten auflehnen. Aber er wird ohne die Hand eines Menschen zerbrochen werden. Ja, Christus wird ihn in den feurigen Pfuhl werfen. Aber diese Warnung ist an uns alle gerichtet. Er sagt hier, das kann passieren, dass Leute, die meinen, sie seien in Gottes Kirche, die fallen drauf rein. Die fallen auf diesen Betrug herein. Daniel Kapitel 11, die Verse 31 bis 35. Daniel 11 und Vers 31. Und seine Heere werden dort stehen, die werden das Heiligtum in der Festung entweihen. Die Schlachterbibel schreibt hier Zuflucht, entweihen. Und das tägliche Opfer abschaffen und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Er wird heucheln und den Gottlosen, den Bund übertreten, gute Worte geben. Aber die Menschen, die ihren Gott kennen, die werden stark sein und handeln. Und die Verständigen im Volk, die werden viele andere lehren. Und darüber werden sie eine Zeit lang fallen, durch Schwert, durch Feuer, durch Gefängnis und Raub. Und wenn sie abfallen oder fallen, soll ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Aber viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Und einige der Verständigen werden fallen, damit sie bewährt, gereinigt und geläutert werden bis zur Zeit des Endes, denn es ist noch eine andere Zeit bestimmt. Wiederum die Warnung, von der auch Paulus öfters gesprochen hat. Es werden sogar gräuliche Wölfe zu euch kommen, wie er sagt, und die werden die Herde nicht schonen, und die wahren Prediger müssen sich dessen bewusst sein und dem entgegenwirken, zum Schutz der Herde. Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 18. Ich habe also eben nicht unbedingt einen Scherz gemacht. Wir werden schon noch ein bisschen länger heute beisammen sein. Ich habe so noch einiges mit Ihnen zu besprechen. Offenbarung 13 und Vers 18. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Besser, der berechne die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Auch in Offenbarung 14, die Verse 9 bis 10, da wird eine Warnung ausgesprochen. Da heißt es, ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seine Stirn und an seine Hand nimmt, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Zornes eingeschränkt ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Die Frage, die wir uns stellen müssen, was wollen wir lieber erdulden? Die Qual, die uns vielleicht das Tier bereiten kann, wenn man das Mahlzeichen nicht annimmt, oder die Qual, die Gott uns bereiten wird, wenn man das Mahlzeichen annimmt. Aber kehren wir zur Zahl des Tieres kurz zurück, 666. Das Wort, das man mit Zusammenzählen übersetzen sollte, findet sich auch in Lukas Kapitel 14, Vers 28, wo wir lesen, dass wir die Kosten zählen sollen, um zu sehen, ob wir genug haben. Wenn man einen Turm anfängt zu bauen, hat man genug, den zu vollenden. Wenn man einen Krieg beginnt, hat man genug, um diesen Krieg zu vollenden. Es geht heute um den Krieg, den wir mit Satan und seinen Dämonen führen müssen. Haben wir genug? Oder geben wir irgendwann mal auf, weil wir meinen, das ist zu viel? Die Zahl 666, lesen wir, ist die Zahl des Tieres. Mit anderen Worten, die Zahl des individuellen Führers, aber auch die Zahl des Reiches selbst. Es wird hier die Zahl eines Menschen, eines Mannes genannt. Und so ist das Neue Testament im Griechischen geschrieben worden. Und wie wir alle wissen sollten, die griechische Sprache, die hat Buchstaben, die einen Zahlenwert haben. Und in alten Zeiten war es sogar so, dass man den Namen eines Menschen mit einer Zahl angab, mit einem Zahlenwert. Man hat zum Beispiel eine Scherbe aus Pompeji gefunden, da stand drauf, ich liebe das Mädchen, das die Zahl 545 hat. In anderen Worten, die Idee war die, der Name wurde im Zahlenwert angegeben. Nun, der Gründer Roms und des Römischen Reiches war, wie wir alle wissen sollten, Romulus. Wir haben ja alle von Romulus und Remus gehört, den beiden Zwillingen, die angeblich von der Wölfin gesäugt worden sind und so weiter. Das mag Legende sein. Aber Romulus war in der Tat der Führer oder vielmehr der Gründer des Römischen Reiches. Im Griechischen vielmehr war sein Name Latinos. Dieses Wort Latinos ist die griechische Form des Wortes Romulus, des Gründers von Rom. Latinos bedeutet der lateinische oder latinische Mann oder das latinische Reich. Nun, Irenaeus, der lebte im 3. Jahrhundert, das war ein Schüler von Polycarp, und Polycarp war ein Schüler und Nachfolger von Johannes, und der hat diese Zahl 666 in der Tat auf das griechische Wort für Latinos angewandt. Und hier ist das, wie das funktioniert hat. L ist gleich 30, A ist gleich 1, T ist gleich 300, E ist gleich 5, I ist gleich 10, N ist gleich 50, 0 oder O vielmehr ist gleich 70 und S ist gleich 200, mit anderen Worten 666. Herr Armstrong hat in seinem Buch, in seiner Broschüre, Wer oder was ist das prophetische Tier, diese Aussage übernommen und auch insoweit erklärt, dass in der Tat es hier um Latinos geht, den Leiter, den Führer, den Gründer des Römischen Reiches. Nun ist aber auch eine Möglichkeit die, wie einige sagen, dass man sich nach der hebräischen Sprache richten sollte. Ich persönlich finde das eigentlich nicht. Das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben worden, aber im Hebräischen wird es auch eine interessante Konstellation geben, wenn man nämlich zum Beispiel den Namen Caesar Neron nimmt, also der Kaiser Nero. Und im Hebräischen gibt es nämlich auch die Situation, dass jeder Buchstabe einen Zahlenwert hat. So, wie kommt man jetzt auf 666? Viele Kommentare meinen, dass Johannes hier sich nicht auf Nero bezogen hat, der war nämlich schon tot, als Johannes dies schrieb, aber auf eine Person, die dem Nero quasi so als Nachfolger diente, der Nero also ein Prototyp für den endzeitlichen Führer. Aber hier ist das, wie das funktionieren würde, mit Neron, Caesar. N im Hebräischen 50, E wird im Hebräischen nicht geschrieben, R ist gleich 200, O ist gleich 6, N ist gleich 50, K ist gleich 100, E wird wiederum im Hebräischen nicht geschrieben, S ist gleich 60, A wird auch nicht geschrieben und R ist gleich 200, kriegt man auch wiederum 666. Nun, wenn Sie sich einige Bibeln anschauen, wie zum Beispiel die alte Zürcher Bibel, die hat eine Anmerkung, wo die sagen, ja, aber in einigen der Übertragungen hier in Offenbarung wird nicht von 666 gesprochen, sondern von 616. Nun, das liegt daran, wenn man das anders buchstabiert. Wenn man nicht sagt Nero Caesar, sondern Neron Caesar, dann gibt es einen Unterschied. Wenn man also das N rauslässt bei Nero, dann kriegt man in der Tat 616. Das war die Idee, die einige hatten, aber letztendlich sieht es so aus, dass hier von 666 gesprochen wird, von einer Bezeichnung, die zunächst einmal in der Tat sich auf den Lateinus, den Romulus, hinwendet, aber es geht eben auch um einen zukünftigen Führer. Und dieser zukünftige Führer, der wird auch seinen Namen haben, seine Bezeichnung haben, die in der Tat 666 ergeben wird, aber hier ist das Problem. Die Bibel sagt, nur diejenigen, die Gottes Geist haben, nur diejenigen, die wahre Nachfolger Christi sind, werden überhaupt verstehen können, dass das Tier ist. Viele werden mit irgendwelchen Ideen daherkommen. Oh, das muss der sein, das muss der sein und so weiter und versuchen dann auch krampfhaft herauszufinden, wie das jetzt auf 666 Anwendung findet. Und da gibt es viele Ideen auf dem Internet. Die können Sie alle total rausschmeißen, in den Müll schmeißen. Denn Gott sagt, alle Menschen werden dem Tier folgen. Nur diejenigen, die im Buch des Lebens verzeichnet sind, werden ihm nicht folgen. Also alle diejenigen, die da mit irgendwelchen Ideen daherkommen, aber keine Nachfolger, wahren Nachfolger Jesu Christi sind, werden kein Verständnis, keine Erkenntnis haben. Können ihnen gar nicht sagen, wer das Tier ist, wie der Name oder 666 auf das Tier Anwendung finden könnte. Also auch das ist wichtig zu begreifen. Aber schauen wir uns kurz nochmal die Bedeutung von diesen Zahlen an. 6. 6 ist die Zahl des Menschen. Der Mensch wurde am 6. Tage erschaffen. Das 6. Gebot verbietet uns, andere zu töten. Jesus wurde 6-mal beschuldigt, einen Dämon zu haben. 6 Menschen haben gegen Christus Aussagen getroffen. Christus hat den Juden 6-mal gesagt, habt ihr nicht gehört? Und er sagte 6-mal, Simon, Simon. Er warnt also damit Petrus. Die Zahl 666 ist damit der absolute Inbegriff der Trennung des Menschen von Gott. Der Inbegriff der totalen Rebellion gegenüber Gott. Natürlich, das Tier manifestiert dies ganz klar und deutlich. Aber auch die Zahl 10 ist interessant. Wir haben ja eben im Buch Daniel gelesen. Die Zahl 10 bedeutet Gericht. Wir haben 10 Gebote, die uns richten. Wir lesen auch von 10 Aussagen Gottes, wo er die Menschen verflucht. Wir lesen von 10 Rebellionen in der Wildnis, in der Wüste. Es gibt 10 Generationen von Adam bis Noah, 10 Generationen von Noah bis Abraham. Wir lesen im Buch Daniel, dass das Verständnis der Prophezeiungen versiegelt ist. Und es wird aber denen offenbart, die in der Endzeit leben und die in gewisser Weise das Verständnis haben, und sie werden aber auch danach gerichtet. Schauen wir uns Daniel Kapitel 12 an und Vers 10. Daniel 12 und Vers 10. Es geht nicht eben nur darum, dass man das Wissen hat, es geht dann darum, wie man das Wissen anwendet. Daniel 12 und Vers 10. Da heißt es, viele werden gereinigt, geläutert und bewährt werden. Und die Gottlosen werden gottlos handeln. Und die Gottlosen alle werden es nicht beachten, werden es nicht verstehen. Aber die Verständigen werden es beachten, werden es verstehen. Und dann werden sie danach gerichtet, was sie mit diesem Verständnis anfangen. Der Prophet Daniel wird 80 Mal in der Bibel mit Daniel erwähnt. Nun, Daniel bedeutet, Gott ist der Richter. Er wird 75 Mal im Buch Daniel erwähnt und 5 Mal in anderen Passagen, in Ezekiel, in Matthäus und in Markus. Die Zahl 40, die bezeichnet Gott, der sich im Gericht offenbart. Israel musste 40 Jahre in der Wüste sein, Mose aber 40 Tage auf dem Berg, und das sogar 2 Mal, um die 10 Gebote zu erhalten. Ninive wurde gewarnt, in 40 Tagen werdet ihr zerstört, wenn ihr nicht bereut. Und Christus sprach für 40 Tage nach seiner Auferstehung zu den Jüngern über das Reich Gottes. Wie sagte Daniel, ist 80 Mal erwähnt in der Bibel, mit anderen Worten 2 mal 40. Gott macht es sehr klar hier, dass Daniel mit anderen Worten nicht nur zu den Menschen des Alten Testamentes sprach. 2 mal 40. Er sprach sowohl zu den Menschen des Alten Testamentes, er spricht aber auch zu den Menschen des Neuen Testamentes, er spricht nicht nur zu den Juden des Alten Testamentes, er spricht zu dem geistlichen Israel heute, er spricht zu Ihnen und mir. Die Warnungen im Buch Daniel, die sich auch klar und deutlich auf die Endzeit beziehen, sind für uns von großer Bedeutung. Wir sollten sie in keinster Weise ignorieren. Und so hat sich Gott 2 Mal jetzt im Gericht offenbart, im Alten Testament, er wird das auch im Neuen Testament tun, zu den heutigen Zeiten. Wir müssen also aufmerksam zuhören, und wir müssen aufmerksam auf das achten und wir müssen dem aufmerksam folgen, was uns die Bibel lehrt. Wir müssen, um es anders auszudrücken, Gott gegenüber loyal bleiben, auch in Zeiten der Verfolgung, egal was kommen mag. Viele haben bereits jetzt schon versagt. Ich kann und will auch nicht darüber irgendwie etwas sagen, wie ihr geistlicher Zustand aussieht. Ich kann nur eines sagen, Johannes sagt uns dies: Wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Dadurch sollte offenbar werden, dass sie nicht zu uns gehören. Das ist die Quintessenz der Lehre in dieser Beziehung. Aber schauen Sie, Gott bietet Ihnen und mir auch Schutz an. Schutz vor der großen Trübsal. Wir hatten das eben bereits schon im Buch Offenbarung kurz angeschnitten. Aber er bietet uns den Schutz an. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, dass wir von Gott beschützt werden können in diesen Zeiten, die kommen werden, wenn wir als würdig erachtet werden, von Gott diesen Schutz zu erlangen. Denken wir noch einmal an Offenbarung 3 und Vers 10. Kehren wir noch einmal dahin zurück. Da möchte ich kurz noch etwas weiteres dazu sagen. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Weil du das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrt hast, will auch ich dich vor der Stunde der Versuchung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf Erden wohnen. Die Living Bible schreibt, werde ich dich vor der Zeit der großen Trübsal bewahren. Das ist damit gemeint hier. Das ist ganz richtig, eine richtige Interpretation. Ich will dich vor der Zeit der großen Trübsal beschützen, wie sie es auch bringen. Es geht um die Stunde der Versuchung. Stunde kann sich manchmal auf eine Zeitspanne von 3,5 Jahren beziehen. Andere Stellen zeigen uns dies auch. Denken wir auch wiederum an Offenbarung Kapitel 12 und Vers 14. Darum freut euch, oder vielmehr Vers 14, es wurden der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie eine Zeit und 2 Zeiten, eine halbe Zeit ernährt werden würde. Okay. Es geht hier um einen spezifischen Ort, in der Wüste, in einer vielleicht nicht sehr bevölkerungsreichen Gegend. Es geht um einen Ort. Es geht auch um einen Adler. Und einige haben da gefolgert, ah, das muss jetzt ein Flugzeug sein, nicht wahr? Also wir fliegen dann mit dem Flugzeug irgendwie an den Ort der Sicherheit. Das ist damit keineswegs gemeint. Muss zumindest nicht damit gemeint sein. Sie können sich das nachher anschauen. Die Flügel des Adlers, die werden auch in 2. Mose 19, Vers 4 erwähnt. Oder der Adler zumindest. Oder sie werden auch in 5. Mose 32 erwähnt, wo Gott sagt, ich habe euch auf Adlerflügeln getragen, aber die sind alle aus Israel oder vielmehr aus Ägypten herausgewandert, zu Fuß. Die sind dann nicht irgendwie aus Ägypten geflogen und dann ins gelobte Land geflogen, nein, sie sind gewandert. Es war hier eine Wanderung zu Fuß. Und das bezieht sich nur auf den Schutz, den Gott gibt, wenn er hier von dem Flügeln spricht, des großen Adlers, damit sie in die Wüste flögen an ihren Ort. Es geht da in keinster Weise um einen buchstäblichen Flug. Aber schauen wir uns jetzt einige Stellen an, die sich mit dem Schutz, den Gott uns verspricht, befassen. Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21, die Verse 34 bis 36. Da sagt er: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, mit Sorgen des Lebens, und dieser Tag plötzlich über euch hereinbricht. Denn er wird wie ein Fallstrick über alle kommen, hier auf Erden wohnt. Es wird gar nicht klar sein von Anfang an, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Wir sprachen kürzlich mit jemandem, der meinte, es kann noch Generationen dauern. Es kann keine Generation mehr dauern. Wir sind ganz dicht daran, das auf jeden Fall. Er sagt weiter, Vers 36, darum seid nun allezeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor den Menschensohn zu stehen. Allezeit wach sein und beten, das ist wichtig, dass wir uns auch nicht durch die Probleme, die über uns hereinbrechen mögen, verwirren lassen und dann sagen, es ist ja doch vielleicht gar nicht mehr so wichtig, dass man halt insoweit weitermacht. Zephania Kapitel 2. Zephania Kapitel 2. Und in Vers 3. Suchet den Herrn, alle ihr Demütigen im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr am Tage des Zornes des Herrn bewahrt werden. Oder wie andere Übersetzungen haben, verborgen werden, beschützt werden. Das ist jetzt sogar der Tag des Herrn, der großen Trübsal folgt. Aber die große Trübsal wird ja weiterhin kontinuierlich bestehen. Gott sagt, sucht Gott, sucht mich. Wer weiß, vielleicht werdet ihr als würdig erachtet werden, bewahrt zu werden. Psalm Kapitel 17. Psalm 17. Und Vers 8. Psalm 17 und Vers 8. Das ist das Gebet Davids an Gott. Behüte mich wie einen Augapfel, beschütze mich unter dem Schatten deiner Flügel. Wiederum, es geht um den Schutz. Diese Flügel des Adlers, es geht um den Schutz Gottes. Nicht um ein Flugzeug, das da irgendwo hinfliegt. Beschütze mich unter dem Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mich überwältigen. Diese Armee, dieser Wasserstrom, der von dem Drachen, dem Weib hinterher geschleudert wird. Diese Armee, die versuchen will, die Kirche zu überwältigen, zu vernichten. Beschütze mich vor denen, vor meinen Feinden, die mich gierig umzingeln. Auch in Psalm 27, in Vers 5. Psalm 27 und Vers 5. Denn er schützt mich in Notzeiten in seinem Zelt. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Nun, das Wort Felsen kann auch zu falschen Ideen Anlass geben, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Aber zunächst einmal Psalm 31, Vers 19. Psalm 31, Vers 19. Verstummen müssen Lügenmäuler, die gegen den Gerechten frech, stolz und höhnisch reden. Wie groß ist deine Güte, die du für die bereithältst, die dich fürchten und die du vor den Menschen denen erweist, die auf dich vertrauen. Du verbirgst sie heimlich bei dir vor den Angriffen der Menschen. Du schützt sie im Zelt vor den zänkischen Zungen. Auch hier wiederum wird ein Schutz Gottes klar und deutlich beschrieben. Sprüche 14, Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Zuflucht. Und seine Kinder werden auch beschirmt. Ich höre die Frage immer und immer wieder, ja, was geschieht denn jetzt mit unseren Kindern, wenn wir jetzt an den Ort der Sicherheit gehen, sagen wir einmal. Was geschieht mit unseren Kindern? Sie sind noch nicht alt genug. Hier ist die Antwort. Es liegt an ihnen. Sind sie würdig in Gottes Augen, an den Ort der Sicherheit zu gelangen? Ihre Kinder werden auch mit ihnen gehen. Sind sie nicht würdig, in Gottes Augen zum Ort der Sicherheit zu gelangen, dann werden ihre Kinder auch nicht an den Ort der Sicherheit gelangen. Das heißt, was für eine große Verantwortung wir als Eltern oder Großeltern auch haben. Lesen wir weiter in Jesaja Kapitel 33. Jesaja 33, angefangen Vers 15. Wer in Gerechtigkeit lebt und redet, wer wahr ist oder der redet, was wahr ist, wer Unrecht hasst, mitsamt dem Geiz und seine Hände abzieht, damit er keine Bestechung annimmt, wer seine Ohren verstopft, um keine Bluttaten zu hören, seine Augen zuhält, damit er nichts Böses sieht. In anderen Worten, man wird dazu animiert, daran teilzunehmen. Das ist jetzt die Idee. Man hält sich davon fern. Der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Festung und sein Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen. Du wirst das Land weit offen sehen, sodass sich dein Herz sehr verwundern wird über die Schrecken und sagen wird, wo sind nun die Schreiber, wo sind die Vögte, wo sind die nun, die die Türme zählten? Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk mit tiefer Sprache, die man nicht verstehen kann, und mit stammelnder Rede, die man nicht begreift. Das wird hier beschrieben. Das wird hier meines Erachtens der Ort der Sicherheit beschrieben. Es wird aber auch die Tatsache beschrieben, dass man die Leid, die Situation, die in der ganzen Welt geschehen, miterleben wird. Wie kann man das? Nun, heute sollte das gar keine große Frage sein, durch diese ganzen technischen Mittel. Es wird nicht so sein, dass diejenigen, die am Ort der Sicherheit sind, total von allem abgeschieden sind und nichts wissen, worum es geht. Sie werden auch, es heißt, den König in seiner Schönheit sehen. Sie werden sehen, wie Christus zurückkommt. Und sie werden natürlich dann vor ihn gebracht werden. Aber hier wird auch eine weitere Situation angesprochen. Das heißt, das, was sie brauchen, ihr Brot, ihr Wasser, das haben sie gewiss. Gott wird dafür sorgen. Aber nicht nur um Brot und Wasser. Glauben Sie wirklich, dass wenn Gott jemanden zu dem Ort der Sicherheit bringt, der krank ist, der vielleicht Medikamente braucht, dass der das alles mitnehmen muss? Natürlich nicht. Es werden dann Heilungen stattfinden, offensichtlich. Müssen sie stattfinden, damit die Menschen an dem Ort der Sicherheit überleben werden. Wie kommt man dorthin? Nun, das ist die Frage, die Gott uns noch beantworten muss. Aber ich denke nicht, dass es durch Flugzeuge geschieht, dass sich Leute, die irgendwo in Teilen der Welt leben, wo sie gar kein Geld haben, um überhaupt ein Flugticket zu erhalten, dass die sich da ein Flugticket kaufen müssen, um dann an den Ort der Sicherheit zu fliegen. Das glaube ich keineswegs. In vielen Fällen hat Gott auch übernatürlich die Menschen von einem Ort zu einem anderen Ort gebracht. Philippus zum Beispiel wurde, nachdem er den Eunuchen getauft hat, an einem anderen Ort gebracht. Übernatürlich. Ezekiel wurde übernatürlich an andere Orte gebracht. Es heißt, einer wird genommen werden, der andere wird zurückbleiben. Wie wird das geschehen? Übernatürlich. Das ist eine Möglichkeit. Es wird allerdings auch in einer Flucht gesprochen. Das ist richtig. Es könnte sein, dass Gott die Menschen zu einem Ort bringt, übernatürlich. Und die dann von diesem Ort, wo immer dieser Ort sein wird, an den Ort der Sicherheit gehen müssen, wo immer der sein wird. Einige haben in der Vergangenheit gesagt, es könnte Petra sein im Nahen Osten. Nun, Herr Armstrong hat gesagt, er betet, dass es nicht Petra ist. Denn das war sicherlich nicht der Ort, an dem man sehr gerne sein würde. Der Punkt ist der, wir wissen es nicht. Die Idee war, es war Petra, weil Petra Sela im Hebräischen so viel wie Felsen heißt. Und hier werden einige Stellen angeführt, die vom Felsen sprechen, aber das ist Spekulation. Wir wissen es nicht. Es ist auch gar nicht so wichtig, dass wir wissen, wo der Ort ist. Es ist auch gar nicht so wichtig, dass wir wissen, wie wir dorthin gelangen. Was wichtig ist, dass wir würdig erachtet werden in Gottes Augen, um dorthin zu gelangen. Aber auch da muss man aufpassen, dass man da keine falschen Schlüsse zieht. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber zunächst einmal schauen wir uns Jesaja Kapitel 26 an und Vers 19. Hier wird der Zusammenhang klar mit der Auferstehung von den Toten. Darum geht es hier. Und dann sagt er in Jesaja 26, Vers 19, aber deine Toten werden leben. Die Leichen meines Volkes werden auferstehen. Wachet auf und singt, die ihr den Staub bewohnt, denn dein Tau ist ein Tau des Lichts, aber die Erde wird die Toten hergeben. Komm, mein Volk, geh in deine Kammer. Schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorüber ist. Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und dann wird die Erde das vergossene Blut offenbaren und die Ermordeten nicht länger bedecken. Das ist das, wenn Christus zurückkommt. Das bezieht sich auch schon vielleicht auf die letzten Plagen im Buch der Offenbarung. Wir werden aber dann, hoffentlich alle von uns, wir werden dann in unserer Kammer in Anführungszeichen sein und warten, bis Gottes Zorn vorüber ist. Joel Kapitel 4. Joel Kapitel 4. Angefangen in Vers 14. Joel Kapitel 4 und Vers 14. Es werden Scharen über Scharen sein im Tal der Entscheidung, denn der Tag des Herrn ist nahe im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond werden sich verfinstern, die Sterne werden ihren Schein zurückhalten. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, sodass Himmel und Erde erbeben werden. Aber der Herr wird eine Zuflucht für sein Volk und eine Festung für die Kinder Israel sein. Zu dem Zeitpunkt, wenn diese Schlacht stattfindet, diese letztendliche Schlacht, wo die Menschen versuchen wollen, gegen Christus zu kämpfen, werden wir eine Zuflucht haben. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 25 an. Jesaja 25 und Vers 4. Du bist die Stärke der Geringen, die Stärke der Armen in der Not. Oder wie andere Übersetzungen hier haben, in der Trübsal. Eine Zuflucht vor dem Unwetter. Ein Schatten vor der Hitze. Denn das Toben der Tyrannen ist wie ein Unwetter gegen eine Wand. Wir haben ja schon von den Tyrannen gesprochen, von dem Tier, den falschen Propheten, all den Armeen, die die Heiligen vernichten wollen. Aber einige werden beschützt werden. Nicht alle, aber einige schon. Wir lesen auch in Jesaja Kapitel 16, und in Vers 4. Es heißt hier, und hier wird auch von Sela gesprochen, interessanterweise in Vers 1, aber es heißt hier in Vers 4, lass meine Verjagten bei dir unterkommen, sei du für Moab ein Zufluchtsort vor dem Zerstörer, dann wird der Bedränger einhalten, die Zerstörung aufhören und werden die Zertreter aus dem Lande verschwinden. Eine mögliche, und ich sage jetzt mal ganz bewusst, mögliche Andeutung auf den Ort der Sicherheit im damaligen Land Moab. Aber es muss nicht so sein. Es kann auch woanders stattfinden. Jeremia Kapitel 4. Jeremia Kapitel 4, auch hier wiederum möchte ich Herrn Armstrong zitieren. Er sagte, wenn die Bibel uns offenbart, wo der Ort der Sicherheit ist, dann wäre es in der Tat Petra. Aber er sagte, aber er bittet und betet, dass es das nicht ist. Also das lasse ich hier mal jetzt im Raum stehen. Jeremia 4, die Verse 5 bis 8. Verkündet in Juda und lasst es in Jerusalem hören. Blast die Trompete im Lande, ruft in voller Stimme, sammelt euch und lasst uns in die festen Städte ziehen. Richtet in Zion ein Banner auf, flieht und säumet nicht. Denn ich bringe vom Norden her ein Unglück und eine große Zerstörung herbei. Der Löwe kommt aus einem Dickicht hervor und der Zerstörer der Nationen zieht von seinem Ort herbei, um dein Land zu verwüsten. Die europäische Armee, die dann kommen wird, unter dem Tier. Und deine Städte zu zerstören, sodass niemand darin wohnt. Einige Städte werden total unbewohnt sein, das ist richtig. Und dann heißt es hier, darum zieht Säcke an, klagt und heult, denn der grimmige Zorn des Herrn will sich nicht von euch wenden oder von uns abwenden. Das sind alles Prophezeiungen, die noch eintreten werden. Aber ich möchte zum Abschluss noch eine weitere Stelle mit Ihnen lesen, die uns auch wiederum den Schutz Gottes klar und deutlich vor Augen hält, egal in welcher Situation man auch sein mag. Nun, was den Ort der Sicherheit angeht, einige meinen, dass alle die, die den Heiligen Geist von Philadelphia haben, die werden am Ort der Sicherheit sein. Das muss keineswegs der Fall sein. Denken wir zum Beispiel an die zwei Zeugen. Die haben mit Sicherheit den Heiligen Geist von Philadelphia in sich. Aber die werden nicht am Ort der Sicherheit sein. Die werden nun für 3,5 Jahre predigen. Wir wissen nicht genau, von wo sie predigen werden, aber sie werden natürlich dann auch getötet werden. Diejenigen, die am Ort der Sicherheit sind, die werden nicht getötet werden. Also sie werden nicht am Ort der Sicherheit sein. Denken wir an die 144.000, die große Masse der Menschen, die aus der großen Trübsal herauskommen. Die werden dann zwar beschützt werden vor den Plagen Gottes, aber die werden nicht am Ort der Sicherheit sein. Und denken wir auch daran, an die distinkte oder die klare Möglichkeit, dass die zwei Zeugen nicht alleine handeln werden. Es werden zwar die zwei Zeugen erwähnt, aber es wird zum Beispiel Johannes der Täufer erwähnt, der hatte Jünger. Jesus Christus, der hatte Jünger. Elia, der hatte Jünger. Elisa, der hatte Jünger. Und so ist es durchaus denkbar, dass die zwei Zeugen mit anderen zusammenarbeiten werden. Die werden nicht ganz isoliert und alleine sein. Die werden auch alle nicht am Ort der Sicherheit sein, aber sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach doch den Geist von Philadelphia haben. Also nicht alle, die den Geist von Philadelphia haben, müssen am Ort der Sicherheit sein, aber die den Geist von Philadelphia nicht haben, die werden nicht am Ort der Sicherheit sein. Das ist das, worum es jetzt hier geht. Aber schauen wir uns zum Abschluss Psalm 91 an. Und auch hier wird meines Erachtens das Volk beschrieben, das sich am Ort der Sicherheit befindet. Und schauen wir uns an, wie das hier dargelegt wird. Psalm 91, und lesen wir angefangen in Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er rettet dich aus der Falle des Vogelfängers und vor Verderben und Krankheit. Er wird dich mit seinen Schwingen decken, hier werden wieder die Flügel des Adlers erwähnt, und deine Zuflucht wird unter seinen Flügeln sein. Seine Wahrheit ist Schutz und Schild, damit du nicht vor dem Grauen der Nacht erschrecken musst, vor den Pfeilen, die am Tage fliegen, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag wütet, wenn 1.000 an deiner Seite fallen und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Wenn ein Atomkrieg stattfindet, dann ist es unmöglich, dass wir nicht davon beeinflusst sind, es sei denn, Gott schützt uns übernatürlich. Und das ist genau das, was hier beschrieben wird. Er fährt fort zu sagen, ja, du wirst es mit deinen Augen sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Es wird dir kein Unglück begegnen und keine Plage wird dich zu deinem Zelt sich nähern. Denn er hat seinen Engeln über dir befohlen, dich auf allen deinen Wegen zu behüten, dich auf den Händen zu tragen, damit du deinen Fuß nicht in einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Drachen zertreten. Er hängt an mir, darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Grundsätzlich gilt natürlich auch schon für uns vor der Zeit der großen Trübsal, aber ganz besonders für den Zeitpunkt. Und er sagt hier, ich will ihm mit langem Leben sättigen, natürlich ewiges Leben werden wir erlangen, und will ihm mein Heil zeigen, mein Heil geben, das Heil, das uns dann gegeben wird, als Mitglieder der Gottfamilie in Gottes Reich. Die große Trübsal kommt. Satan wird versuchen, was er kann, um die wahren Christen zu verfolgen, zu töten. Nur Gott, alleine nur Gott, kann uns beschützen während diesen schrecklichen Zeiten. Die Frage ist, werden wir, werden Sie, werden ich, werden wir als würdig erachtet werden, vor diesen Zeiten beschützt zu werden? Gott bietet uns diesen Schutz an, aber wir müssen natürlich dieses Angebot annehmen.